Was kann ich denn in meinem Kopf, in meinem Geist und in meiner Gemeinschaft miteinander tun? Was machen Menschen? Und das ist alles Bildung.
Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
Ja, herzlich willkommen, Valerie Niehaus, beim Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe Beweggründe.
Ja.
Ich bin Peter Runzel-Bauer, moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin.
Und die Kollegin ist Nora Abu-Ohn. Hallo auch von mir, Valerie Niehaus. Ich freue mich sehr über dein Engagement.
Hallo Nora, danke schön, dass ihr mich eingeladen habt und mir die Möglichkeit gebt, mit euch zu sprechen. Liebe Nora, lieber Peter, ist ja ein wunderbar einfacher Weg für mich, bei euch was zu lernen und was zu geben.
Und du gibst viel. Du unterstützt ja schon lange die UNO-Flüchtlingshilfe und machst deutlich, dass dir persönlich auch das Schicksal der Menschen am Herzen liegt, die weltweit vertrieben sind. Mittlerweile über 122 Millionen Menschen. Das ist eine irre Herausforderung. Und ich erinnere mich gut, als wir das erste Mal uns gesehen haben hier in einem Berliner Café, da hast du gesagt, ja, du würdest uns gerne unterstützen, aber verbunden mit einem Thema.
Ja, das war mir wichtig, weil es ist ja sicherlich den Zuhörenden und euch, die ihr euch damit beschäftigt, seit vielen Jahren klar, dass es eine fast unüberschaubare Menge von Aufgaben gibt. Und ich bin so ein Fan von Kompetenzbereichen und bin immer der Meinung, man muss irgendwie wissen, was man kann und vor allen Dingen eben auch, was man nicht kann, damit auch was bei rumkommt. Und das so zu spezifizieren, wie wir es jetzt getan haben, hilft mir natürlich auch in meinem Nachdenken wie in meinem Tun darüber, was hilft denn jetzt wirklich weiter, praktisch.
Was ist es denn? Was liegt dir denn ganz besonders am Herzen in dem Kontext?
Es ist die Bildung als Wurzel unserer jeden Gesellschaft. Es ist die Bildung als Möglichkeit, teilzunehmen an der Gesellschaft als Mensch. Und natürlich ist Wissen und Wissensvermittlung ja die Möglichkeit, über das, wo man herkommt, im wahrsten Sinne des Wortes, als Vergangenheit, als historische Vergangenheit, aber eben auch den Weg, zu reflektieren und für die Zukunft und das, wo man hingeht, Entscheidungen zu treffen. Wir fahren immer nur auf Sicht, das ist klar. Die Welt, das haben wir gesehen in den letzten 5 Jahren, schlägt Haken. Oder das hat sie wahrscheinlich auch schon immer getan, aber jetzt das Frische mal genommen. Aber eben natürlich haben wir die Möglichkeit, in unserer Kultur miteinander Pläne zu schmieden und Dinge festzulegen, uns zu versichern gegenseitig, dass wir füreinander da sind und dass wir gemeinsam gehen, weil wir aufeinander angewiesen sind und uns das bewusst ist. Und dafür brauche ich Geschichte, dafür brauche ich mal eine Literatur, ich brauche dafür natürlich auch sowas, was man Unterhaltung nennen kann, weil das leichte Herz besser Entscheidungen treffen kann und Lösungen finden kann. Aber ich brauche natürlich auch den Mut, Dinge zu behandeln, zuzulassen. Und dafür muss ich wissen, womit ich mir helfen kann. Was kann ich denn in meinem Kopf, in meinem Geist und in meiner Gemeinschaft miteinander tun? Was machen Menschen? Und das ist alles Bildung. Neben Fakten wie Lesen und Schreiben, Rechnen, an den Menschen teilnehmen in ihren Systemen, seien das Vertragsgegenstände, seien das Spaßgegenstände, sei das Arbeit, sei das soziales Miteinander. Es ist einfach notwendig, dass wir uns ausdrücken können und zuhören können.
Welche Art von Bildung denn genau? Weil ich musste gerade spontan auch denken an emotionale Bildung.
Ne? Ja.
Kulturunterschiede gibt es ja auch. Also welche Art von Bildung? Und wo würdest du vielleicht auch einen Schwerpunkt legen? Keine Ahnung.
Erstmal finde ich es ja total schön, dass du damit eröffnest, dass wir so einen Begriff, den wir alle täglich benutzen, mal nochmal genauer definieren. Was ist denn Bildung eigentlich? Alles. Und auch das ist eben ja wieder so vielschichtig. Du hast jetzt schon die zwei Hauptthemen, finde ich, angesprochen. Die soziale Bildung, die emotionale Bildung. Also wie gehe ich miteinander und mit mir selber um? Was mache ich mit dem, was ich erlebt habe? Wer hilft mir dabei, das zu verarbeiten, was ich erlebe und erlebt habe? Und wie kann ich auch die anderen unterstützen und tragen? Und dann natürlich, was ich als Schulbildung mal bezeichnen würde, ne? Lesen, Schreiben, Rechnen, Zuhören. Ich glaube, dass wir das ja gar nicht so voneinander trennen können. Ich glaube, das sehen wir auch in unseren eigenen Schulen hier vor Ort und unseren Schülern, die wir jetzt schon hier leben, eine ganze Weile, wie schwierig es geworden ist aus den verschiedensten Gründen, dass emotionale Bildung in der Schule vermittelt werden muss. Es müssen Fächer und es müssen Praktiken gepflegt werden für den Umgang miteinander, ganz offensichtlich. Und ich finde auch politisch im Moment mehr denn je. Sprache, welche Sprache gilt zwischen uns und welche lassen wir nicht gelten, zum Beispiel. Ne? Und das alles gibt es eigentlich in der Schule. Eigentlich gehört das alles in die Schule. Neben der Faktenvermittlung, wie bestehe ich in der Welt der Dinge, ist die emotionale Vermittlung von, wie gehe ich mit meinen anderen Menschen um mich herum und mit mir selber um. Beides muss da stattfinden. Das tut es aber auch im Sportunterricht. Das tut es in den einzelnen Fächern. Das tut es auf dem Schulhof. Das tut es, indem wir uns dafür interessieren, was die Hintergründe unserer Mitschüler sind. Jetzt mal, liebe Zuhörende, die ihr vielleicht noch jünger seid und vielleicht sogar noch in der Schule. Was ist in deren Zuhause los? Wie geht es denen? Und das ist überhaupt nicht anders mit denen, die immer schon in eurer Straße wohnten, als denen, die jetzt neu dazukommen. Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, denen die Bildung als allererste zukommen soll und muss. Die kann nicht warten, sagen wir auch in einem anderen Kontext. Ich glaube aber, dass sie auch eine Rolle spielt, natürlich für junge Erwachsene, die kommen, und auch Erwachsene. Keiner ist ja von uns fertig mit Lernen.
Und als du uns gesagt hast, ich verbinde meine Unterstützung mit dem Thema Bildung, waren wir heilfroh. Warum? Von den vielen, vielen Menschen, die auf der Flucht sind, sind fast die Hälfte Kinder und Jugendliche. Die sind diejenigen, die ganz am Ende stehen der Reihe von Möglichkeiten, Bildung auch tatsächlich zu erhalten, zu leben. Da ist der UNHCR natürlich ganz ein wichtiger Partner, um in den Ländern, auch in den Ländern, in denen Krisen herrschen, in denen Menschen Schutz und Sicherheit suchen müssen, trotzdem sorgt der UNHCR mit dafür, und das ist eben das, die Aufgabe des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, auch Strukturen zu schaffen, dass Bildung für diese Kinder und Jugendlichen möglich wird.
Ja, gerade dort, wo es offensichtlich ja sicher schon schwierig genug ist für die eigene Bevölkerung innerhalb dieser Krisen und auch ohne Krisen einfach schwierig, ein Schulsystem und Bildungssysteme aufrechtzuerhalten. Das können wir uns hier, glaube ich, immer gar nicht so richtig gut vorstellen. Und meine Aufgabe als eure Mitvertreterin ist natürlich, das irgendwie fühlbar zu machen. Vieles seit 2015 hat in den Schulen ja schon stattgefunden. Viele Schüler und Schülerinnen und Eltern kennen die Thematik, dass geflüchtete Kinder in die Klassen kommen. Aber natürlich geht es für euch im großen Zusammenhang darum, gerade da, wo weit weg von uns Unterstützung notwendig ist, dass die Systeme funktionieren und dass die Leute aufgefangen werden.
Wie ist denn eigentlich das Thema Bildung und gerade auch Bildung insbesondere für Geflüchtete, sich dafür zu engagieren, zu dir gekommen? Das war ja nicht von heute auf morgen da. Das ist ja sicherlich gewachsen, vielleicht auch in deiner Rolle als Mutter.
Ja, als Mutter und in meinem ganz banalen Nachdenken als Mensch über, wie funktioniert eigentlich das Leben? Was macht denn diesen Unterschied? Ich glaube, es gibt ja ganz offensichtliche Dinge, die uns alle gleich sein lassen. Und dann gibt es eben sehr viele Dinge, die uns unterschiedlich sein lassen. Gleich sind wir in dem Anspruch an Zugehörigkeit und gleichzeitig auch der Möglichkeit, freie Entscheidungen über unseren Lebenslauf treffen zu wollen. Also gleichzeitig Autarkie und Autonomie oder aber eben auch Zugehörigkeit. Wir sind voneinander abhängig. Damit habe ich mich viel beschäftigt. Das ist irgendwie rausgekommen für mich, sicherlich schon als junger Mensch. Aber eben, was war denn mein Hintergrund? Und dann habe ich das ohne jedes Schuldgefühl, aber trotzdem als eine Möglichkeit erkannt, Verantwortung mit zu übernehmen für die Welt, in der ich leben will. Das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich im Erwachsenwerden durchaus stellt. Ich empfehle es sonst, kann man auch immer machen, muss man nicht in einem bestimmten Alter sein, sich nochmal zu fragen, in welcher Welt will ich eigentlich leben selber? Und was ist dann eben notwendig zu tun? Und so ist das dann dazu gekommen. Da ist mir eben klar geworden, vor allen Dingen, weil ich persönlich totale Schwierigkeiten, ich konnte mir leisten, Schwierigkeiten in der Schule zu haben. Also wenn ihr versteht, was ich damit meine. Ich konnte mir leisten, das als was Nerviges, Überflüssiges zu empfinden und bin sehr dankbar dafür, dass ich klüger geworden bin und erkennen konnte, dass das der Ursprung ist, der mich gehalten hat in dem, was heute alles für mich bereitsteht, mir gelingt, mir zur Verfügung steht.
Und das, was tatsächlich hier dann schon Erfahrung ist, ist, wie du richtig sagst, natürlich in anderen Ländern auch so. Ich denke beispielsweise an den Sudan. Dort herrscht Krieg. Über 11 Millionen Menschen sind auf der Flucht innerhalb des Sudan, aber auch in die Nachbarländer, um dort Schutz zu finden. In den Tschad beispielsweise. Im Tschad ist das Bildungssystem zusammengebrochen, weil natürlich so viele sudanesische Kinder dorthin gekommen sind und jetzt geholfen werden muss. Und der UNHCR unterstützt den Tschad dabei, Schulen zu bauen, einzurichten, mit dafür zu sorgen, dass Lehrkräfte ausgebildet werden, damit eben nicht nur die Gesellschaft im Tschad Bildung hat, sondern das ist ja eine großartige Sache, dass sie eine Aufnahmegesellschaft sind und den sudanesischen Kindern tatsächlich die Möglichkeit geben, eben auch Bildung zu erfahren.
Aufnahmegesellschaft ist ja ein fantastisches Wort. Als du erst gesagt hast, zu der Gesellschaft dort, dachte ich sofort, naja, die Gesellschaft dort ist ja auch die der Geflüchteten und dorthin Gekommenen. Und eine Aufnahmegesellschaft zu sein, bedeutet ja auch den Leuten, den Kindern in diesem Fall, ich bleibe bei Kindern und Jugendlichen, zu ermöglichen, Teil ihres neuen Lebens zu werden. Und wenn wir, ob hier oder dort, als Menschen wollen, dass wir klarkommen miteinander, dann müssen wir miteinander sprechen können. Nochmal, wir müssen zuhören können, wir müssen unsere Regeln verstehen, wir müssen die auch diskutieren, in Frage stellen können. Das alles lernt man im Zusammenhang mit Bildung. Und ich finde es unfassbare Arbeit, die ihr leistet, wenn ihr diese Orte unterstützt, an denen das eben auch so, ja, ich muss es ja so nennen, brandaktuell ist, dass die Gesellschaften weiter funktionieren und Lösungen gefunden werden. Es ist ja nichts, was vorbeigeht. Wir wissen ja mittlerweile, was heißt ja mittlerweile, mittlerweile haben wir es geschnallt, wissen tun wir es schon ewig, dass das Thema Flucht und Vertreibung immer wieder Teil des menschlichen Seins auf dieser Erde ist. Aber jetzt zunimmt und zunimmt und zunimmt. Ich höre ja von euch, ihr schickt ja regelmäßig Informationen, das auch für die Zuhörenden. Wir werden ja auch wunderbar versorgt und getragen und es wird uns total super ermöglicht, diese Arbeit hier mit euch zu machen, weil ihr sehr transparent darüber berichtet, was ihr macht, wo ihr es macht, warum es ihr euch dafür entscheidet und wie viele Menschen unterwegs sind und zu welchen Bedingungen. Und diese Informationen, die zeichnen eben ein Bild, das ist nicht morgen vorbei. Wir müssen das nicht, wir können das nicht aussetzen. Wir müssen damit umgehen. Das ist jetzt die Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft längst. Wir müssen da hingucken. Das ist mir wichtig, auch das uns zuzumuten, auch die offenbare, die scheinbare Unmachbarkeit der problematischen Lage, sich dem eben zu stellen. Und vielleicht geht das auch besser, wenn man sich dann gegenseitig mal die Hand drückt, derer, die dafür einstehen und versuchen, miteinander zu helfen. Wir können das ja zusammen machen, Leute. Es muss ja keiner alleine machen, aber wir müssen es machen. Und ja, deswegen bin ich froh, dass ich hier sein kann und darüber reden mit euch.
Also machen und es eben als einen Prozess, als eine dauerhafte Aufgabe zu begreifen und nicht mal, ich helfe heute mal ein bisschen hier oder mach morgen mal das, sondern eben, ja, das ist unsere Welt einfach leider.
Ist es, ne? Mir natürlich auch schon recht, wenn heute einer ein bisschen viel hier hilft und ein bisschen morgen da, ist auch okay, finde ich. Jeder bitte so, wie er kann. Aber eben, ich glaube, wir können vielleicht doch auch noch mehr, als wir so manchmal bereit sind zu glauben. Und nochmal, wichtig ist, dass wir es alle zusammen machen. Dazu möchte ich einladen. Der Zehner und bei dem anderen der Euro und beim nächsten die 100 Euro. Oder ich meine, jetzt rede ich wirklich einfach mal ganz klar um die Unterstützung. Es sind ja die Menschen, die das machen. Die Organisationen, die vor Ort in den Ländern unterstützend tätig sind, die nehmen ja die Verantwortung. Es geht hier ja wirklich darum, ganz easy was abzugeben von dem, was man selber hat, um das zu unterstützen. Es braucht einfach Geld, um das zu machen, Leute. Und wir können das, keiner kann das alleine machen. Es muss auch keiner das ganze Geld, was fehlt, zur Verfügung stellen. Gibt es auch Leute, die das könnten, aber reden wir nicht drüber. Aber ich will einfach, dass wir erkennen, die einfache Geste, sowohl im Gedanken wie im Geldbeutel, das ist hilfreich. Das hilft sicher.
Und die Wirkung ist enorm. Das ist nicht nur die Wirkung, dass ich zur Schule gehen kann und einen Stift und ein Blatt Papier habe. Ich war in Kenia und habe eine Schule gesehen in Containern, wo Klassen mit 40 bis 60 Kindern unterrichtet wurden. Und das hat super gut dort funktioniert. Aber ich wollte auf einen anderen Punkt kommen in der Wirkung. Ich habe eine junge Frau in Kenia kennengelernt, die kam aus einem der größten Flüchtlingscamps in Afrika, Kuma, im Norden Kenias, und ist über ein Programm, das ursprünglich übrigens mal von der Bundesregierung und dem Auswärtigen Amt vor über 30 Jahren entwickelt wurde, das DAFI-Programm, was Flüchtlingen die Möglichkeit gibt, zu studieren. Das hat sie kennengelernt und darüber ist sie gefördert worden. Monika hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie war die erste Studentenvertretungsvorsitzende in der Hauptstadt Nairobi, in der Universität. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen gesprochen bei einem vorgelagerten Event, was eben der Generalsekretär Guterres da mit vielen Menschen, die sich engagieren, eingeführt hat. Da ist also Perspektive, da ist das eigene Leben in die Hand nehmen wollen und zwar selber in die Hand nehmen wollen. Und dann sagt mir die Monika, ja, und dann sage ich meinen Mitstudierenden, aber eben auch anderen Flüchtlingen, vergiss, dass du da und schäm dich nicht dafür, dass du im Flüchtlingscamp gewesen bist, sondern nimm dein Leben in die Hand, ergreife diese Chancen und gestalte es. Und das hat mich so dermaßen berührt und überzeugt, weil ich wusste, dass es tatsächlich wenige Euros sind, die das Leben verändern können. Und ich will da gar nicht über Geld sprechen, sondern ich finde es einfach wichtig, dass wir sehen können, dass wir diesen Menschen, die nicht dastehen und die Hand aufhalten, sondern die sagen, Mensch, wenn du mir die Möglichkeit gibst, ich nehme mein Leben selber in die Hand. Und Monika war überzeugend, großartig.
Du erzählst es auch wirklich wunderschön. Also es hat mich jetzt auch total berührt. Nora bestimmt auch, weil ich finde, du hast so recht, indem du es so spiegelst über das, was ist die Möglichkeit von dem, wollte auch nicht so platt über Geld sprechen, aber habe ich natürlich getan, weil es auch um Geld geht. Aber was passiert eigentlich? Und wir haben ja im Moment in Deutschland durchaus eine gesellschaftspolitische Lage, in dem eingefordert wird, wie die Leute sollen sich benehmen und es soll teilnehmen. Ja, dann lasst uns helfen, dass das funktionieren kann, weil die das natürlich wollen. Die kommen doch nicht oder sie gehen doch nicht aus irgendeinem anderen Grund, als dass sie Teil der Gesellschaft der Welt sein wollen. Und wenn wir für uns gerne möchten, dass wir da eine gesunde, vielfältige Gesellschaft haben, in die die ganze Welt betrifft, dann müssen wir natürlich unterstützen, dass die Leute, die Probleme haben in ihrem Zuhause, da trotzdem teilnehmen können. Wir brauchen die doch, wir brauchen einander. Das finde ich so, wir brauchen auch das Positive von so einer Geschichte, wie Peter sie jetzt erzählt hat. Wir brauchen das Gefühl, aha, da kann ich das sehen, wo Licht ist am Ende dieses Tunnels oder irgendwann mal irgendwo eins herkommt. Und es ist eben natürlich nicht nur eine Geschichte über Zerstörung und Unfähigkeit von Menschen, sondern es ist eine Geschichte von Aufstehen, Weitermachen und sich weiterentwickeln und strahlen und groß sein miteinander und Hilfe füreinander und einer veränderten Welt. Natürlich, sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ist ja lächerlich, aber ich glaube daran und es kommt aus diesen Fällen heraus. Es findet man auch, wer möchte, verschiedenste Filme von Auftritten von Menschen, die in Sprache verwandelt haben und das wunderbar machen, was sie erlebt haben in der Hilfestellung. Und gar nicht darüber reden, was vorher war. Genau wie Peter es sagt, viele, glaube ich, ihre Geschichten im Boot lassen. Es ist auch unerträglich. Aber darüber reden, wer sie dann geworden sind und was sie auch einander zurückgeben. Ich habe auch miterlebt, wie die sich unterrichten einander. Viele gehen ja auch dann den Weg, eben sich wieder denen zuzuwenden, die noch nicht die Hilfe bekommen haben, die Richtig. Sie selber zu was machen konnten. Ja. Das finde ich eben auch so berührend. Und das ist natürlich wunderbar, weil die vermutlich sehr viel besser wissen als viele von uns, was diese Menschen durchmachen und hinter sich haben und erleben müssen und wie viel Kraft das kostet. Schöne Geschichte. Danke,
Peter. Und sich damit eben auch gegenseitig stützen und motivieren, ne? Weil wenn ich so eine Geschichte höre, wenn ich ganz unten bin und anfangen muss und Kräfte sammeln und aufbringen muss, mir ein neues Leben irgendwo aufzubauen, ein neues Zuhause zu finden, eine neue Heimat zu finden, ob das gelingt oder nicht, dann können mich solche Geschichten, solche positiven Geschichten eben halt auch bestärken. Und darum ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen.
Da merke ich, dass die Leute, wenn ich sage, auch jetzt vorhin, ja, ich habe heute Nachmittag den Podcast, Beweggründe, die sind so froh, von einer Person, die sie kennen oder zu kennen glauben, eine solche Information zu bekommen, weil das irgendwie mit Vertrauen vielleicht kommt. Und ich mache mir die Mühe gerne, das zu vermitteln und das auch vorauszusetzen und auch Peter oder euch zu fragen, wie ist es denn genau? Ich brauche die und die Informationen oder eben auch mal hinzugehen selber und mir das anzugucken und auch mir das fühlbar zu machen und es auch mir zuzumuten, damit ich mit denen darüber sprechen kann. Und da merke ich eine Dankbarkeit für die Sache überhaupt, dass das nicht ein Abstraktum bleibt, eine Information in den Nachrichten, gegen die wir alle alle nichts tun können, die dann vorbei sind und wir sitzen mit dem Mund voll Zähne, wie ich immer sage, zu Hause und können irgendwie, haben wir das Gefühl, wir können, das ist alles dahin. Und ich kann darüber sprechen und berichten. Und das zum Beispiel merke ich sehr. Und auch Fragen, die viele drängen, in ihrem Gespaltensein mit dem, was in der Welt für sie ganz persönlich gerade los ist. Und auch hier zu sagen, das Nachdenken über, was mit den anderen ist, betrifft auch dich. Und du kannst hier sehr wohl was auch für dich tun, indem du was für die anderen tust, weil, ne?
In dieser aktuellen gesellschaftlichen Situation fühle ich mich manchmal so ein bisschen verzweifelt, weil ich das Gefühl habe, wie in aller Welt mache ich denn klar, warum es dich auch betrifft, dass wir alle gemeinsam anpacken müssen, weil dieses nach mir die Sintfluten ist mir da alles egal, warum soll ich mich kümmern und so weiter, das ist so prominent teilweise auch.
Die Sintflut ist ja ein super Beispiel, was du da gleich reinbringst, die ist ja nun da, ne?
Die ist da, ja.
Und vieles, wenn man Fernseher anmacht, ist ja dann eben auch gar nicht so weit weg. Jetzt alles, was in Spanien passiert ist, und ich sage das mit Mitgefühl, muss natürlich auf einer bestimmten Ebene auch dazu gereichen, dass wir eben auch, wie ich es vorhin schon mal sagte, nicht nur wissen, sondern auch schnallen, dass uns das betrifft. Und dass das sofort dazu führt, dass du ein Zuhause, du hast das Wort Heimat eben gesagt, wir können ja auch gleich nochmal drüber reden, was ist denn ein Zuhause, sich das auch mal fühlbar zu machen und wie fragil ist auch unser eigenes Leben. Das ist ja die schreckliche Information, die hier rauskommt, aus diesen Bildern auch spricht. Nach mir die Sintflut ist ja eine Angst, vielleicht muss man auch erstmal selber gegen die eigene Wut, gegen diese Haltung auch, sich das immer abzuverlangen, nicht zu sagen, hör zu, deine Ignoranz geht mir auf den Sack. Man kann es auch einfach sagen, ist auch okay, aber man kann auch sagen, ich verstehe deinen Fluchtversuch hier vor einer unerträglichen emotionalen Situation. Also nicht draufhauen, sondern ich bin immer für Hand ausstrecken und versuchen, auch diese Ängste, die hinter der Ignoranz stehen, zu verstehen. Ich muss mir klar machen, und das verlange ich mir ab, auch mit Ungemach, dass alle Leute auch für ihre Abwehrverhalten, was ich blöd finde, ihre Gründe haben. Und ich muss sie da abholen, wo sie sind. Es hilft überhaupt nicht, das zu bewerten. Das ist nicht so heroisch gemeint nochmal. Mir ist total klar, dass es mich betrifft. Dass es mich betrifft, ob ich in meiner Gesellschaft mich wohlfühle oder nicht. Ob ich mich da sicher fühle oder nicht. Ob ich von Menschen umgeben bin, die ich allein gelassen habe und denen gar nichts anderes übrig bleibt, als zu kriminalisieren. Die Hintergründe von den Camps und Lagern sind ja nun mal, dass da Dinge stattfinden. Das ist das Entmenschlichende daran. Da können wir sicher lange drüber reden. Das tut ihr vielleicht auch mit anderen. Aber man muss sich klar machen, dass ein Internierungslager etwas anderes ist als eine Bildungsstätte. Und dass das nicht Orte sind, wo die sind und sich halt aufhalten, wie in der Turnhalle in der Stadt, die zur Verfügung gestellt worden ist, sondern dass sie hinter Schloss und Riegel zu sehr schwierigen Umständen, die jeden Menschen verändern, die jeden Menschen in seiner Sicherheit, in seiner tiefsten Sicherheit so verändern, dass er dann auch nicht mehr als ein gesundes Mitglied in der Gesellschaft auf die anderen Acht geben kann. Kann er nicht. Es ist ja, die Leute sind mit ihrem eigenen Überleben und der Nächste ist ihnen eben dann auch nichts wert. Und wenn ich in einer Gesellschaft leben will, in der ich mich sicher und meine Kinder sich sicher fühlen, in der ich selber entscheiden kann, habe ich vorhin gesagt, wohin ich will mit meinem Leben und was ich mache, dann muss ich dafür sorgen, dass da nicht Menschen dazwischen sind, die mir egal gewesen sind und die ich liegen gelasse, weil die aufstehen und Scheiße bauen. Mann, ich mach's mal ganz einfach. Wenn es wirklich so schwierig ist, das nicht aus dem Herzen machen zu können, dann denkt doch bitte daran, dass ihr mit dafür verantwortlich seid, wie die Gesellschaft ist. Dieses Inseldenken, das ist natürlich, merkt ihr ja auch, es macht auch mich wütend, aber ich verlange mir ab, zu verstehen, dass es da ist und ich versuche dann etwas ruhiger als jetzt gerade.
Nein,
sagen,
ich finde,
dass
du brennst dafür, ne? Man spürt das. Also ja. Es bewegt dich. Ja.
Und die Gesellschaft sind wir alle.
Genau, wir sind doch die Gesellschaft. Und hier muss man sich das vielleicht auch sagen. Ich brauche dich. Ich brauche dich auch in dieser Diskussion, geh nicht weg. Und deswegen, die Info fehlt manchmal. Wir sagen einfach, du musst. Ich glaube, wir müssen uns verletzlich zeigen. Wir müssen sagen, ich brauche deine Hilfe in dieser Sache. Bitte mach mit. Was kann ich tun? Was brauchst du von mir, dass ich dich brauchen kann?
Das passt gut zu dem, was wir bei der UNO Flüchtlingshilfe tun, wenn wir teilweise sehr unangenehme E-Mails und Anrufe bekommen. Bei uns bekommt jeder eine Antwort. Jeder und jede bekommt eine ausführliche Antwort. Ganz nach dem Motto, vielen Dank für die Möglichkeit, es dir erklären zu können. Ja. Was sind die Fakten? Da lasse ich mal diejenigen weg, die sich strafrechtlich äußern. Das kommt sofort zur Anzeige. Aber die meisten haben doch Sorgen, große Sorgen. Mhm. und finden gut, dass sie ausführliche Informationen bekommen. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, das zu negieren wäre ein Fehler.
Ja.
Wir müssen informieren und das tun wir. Es ist eine unserer Aufgaben als UNO-Flüchtlingshilfe, über Flucht, Fluchtursachen und Schicksale zu berichten. Und für mich steht dann immer der Satz dahinter, niemand flieht freiwillig.
Ja.
Niemand
ja.
verlässt freiwillig sein Zuhause,
ja. Ja.
um dadurch dann mit seiner Familie, mit seinen Großeltern, mit seinen Kindern Schutz und Sicherheit woanders zu finden, sondern im Grunde genommen will man da sein, wo man sein Zuhause hat.
Zum Beispiel auch in einem woanders, Peter, wo man keinen Namen mehr hat, weil es keine Papiere gibt, wo man keinen, sollte was geschehen, nicht mal einen Grabstein hat. Ich muss das mal wirklich mit so einer Gravität da reinbringen, wo niemand, dem du verloren gegangen bist, auf einer solchen Flucht zum Beispiel auch nur weiß, wo er dich finden kann. Wo er sich an dein Grab setzen kann und um dich weinen kann. Wir entmenschlichen uns komplett, wenn wir uns ersparen, was zum Beispiel eben die Fluchtrealitäten und ihr klärt darüber auf und wir alle müssen das tun. Wir müssen das fühlen, wir können das nicht die ganze Zeit im Kopf bedenken. Ihr müsst darüber berichten, ihr berichtet ja auch, finde ich, sehr transparent und ausführlich über die Organisationen, die Hilfsangebote geben. Zurück zu dem Thema eben Bildung. Was sind Bildungseinrichtungen? Dafür hast du genannt. Und man kann das alles sehen und nachlesen. Keiner wird im Dunkeln gelassen, weder was mit dem berühmten Geld passiert, noch darüber, was eigentlich eure Arbeit mit der Flüchtlingshilfe ist. Und wie du eben auch sagtest, es als Einladung zu verstehen, wenn jemand was nicht weiß, es zu erklären, ist was anderes als ein Urteil zu fällen darüber, wieso ist der andere zu blöd, es zu wissen. Wir haben keine Zeit mehr für, wer zu blöd ist, Leute. Wir müssen wirklich, das kann nicht mehr warten. Wir müssen das finden, was es löst, da, wo es jetzt gerade stattfindet. Und wenn es mit viel Ignoranz und Schmerz und Wut ist und Desinformation und auch bewusster Verschiebung von Informationen und Tatsachen, was irgendwas Populistisches provoziert, soll, das muss uns wir müssen es einfach aushalten und es da anfangen. Und dafür treffen wir uns ja in sowas wie jetzt hier auch und sprechen darüber, wer es hören will. Und ich finde, man kann sehr klar auf den Seiten, auf den einschlägigen Internetseiten nachlesen, was man wissen will.
Gesellschaft hört ja bei Politik nicht auf, im Gegenteil, ne? Aber wir haben jetzt, so wie ich das empfinde, im Wesentlichen darüber gesprochen, wie wir als Privatpersonen, Menschen aktiv sein können, uns einbringen können, etwas bewirken können. Was würdest du dir denn wünschen oder wie schaust du da im Moment auf politische Verantwortlichkeiten? Was geht in dir vor, wenn du gerade auch bei uns in Deutschland im Moment die politische Lage verfolgst?
Also dieses Zurückzucken im großen Stil, was da jetzt gerade stattfindet, macht mir Sorge. Ähnlich wie ich mich frage, wo ist denn eigentlich der Klimaschutz in den Gesprächen über unsere neue politische Lage? Jetzt ist ja auch nicht, wo ist denn jetzt die aktive Unterstützung der Menschen auf der Flucht? Immer wieder geschieht uns, dass wir dann nicht darüber reden, dass wir Wahlkampf machen, anstatt der Realpolitik ihr hässliches, langweiliges, schwieriges Gesicht abzunehmen. Dass weiterhin nicht gesprochen wird, immer wieder so Vermeidungsstrategien, das frustriert mich schon sehr. Und ich würde mir wünschen, und ich glaube, da gibt es auch Leute, die das wollen auch, dass wir eben nicht aufhören, über die Dinge, wie sie sind, zu reden.
Mit Fakten.
Mit Fakten. Mit Fakten und auch immer wieder ein Plädoyer für die humanistische Gesellschaft, in der wir leben wollen. Und immer wieder uns auch klarzumachen, was das bedeutet, humanitäres Miteinander. Es darf einfach nicht immer in dieses Schweigen geraten, indem wir wie in der Popkultur darüber sprechen, was jetzt gerade angesagt ist, im Sinne von hip. Angesagt ist, dass wir zum Beispiel diesem Thema uns konsequent, den beiden Themen, die ich genannt habe jetzt, Klimaschutz und das Leben derer, die auf der Flucht sind, dass wir uns denen eben im Gespräch stellen, die dürfen uns nicht hinten überfallen, geopfert an privatwirtschaftliche Fragen, die jeder hat und ich verstehe das auch. Aber es ist trotzdem, es darf einfach, wir dürfen das nicht weglassen. Bitte nicht aufhören, nervig zu sein.
Und damit vielleicht auch ganz andere Kräfte zu mobilisieren. Ich will noch ein Beispiel bringen. Als ich in der Ukraine war, sah ich vom UNHCR, der ja gemeinsam mit NGOs dort sehr, sehr aktiv arbeitet, eine Kindertagesstätte, das war ein großer Raum, und die Kinder haben zusammen gekocht. Im ersten Stock saßen die Mütter mit einer pensionierten Ärztin, einer Psychotherapeutin, die den Müttern erklärt hat, was sind die Anzeichen, ob mein Kind traumatisiert ist? Mhm. Die Kinder, die unten gekocht haben, waren Flüchtlingskinder aus dem eigenen Land.
Mhm.
Binnenvertriebene aus dem Osten sind ganz in den Westen gekommen. Und im ersten Stock wurden die Mütter quasi unterrichtet, bekamen Bildung von einer ukrainischen Psychotherapeutin. Und das, glaube ich, sind zusätzliche Motivatoren, um eben, wenn wir sagen, dass Bildung auch befähigen soll, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, es drumherum unheimlich viele Anlässe gibt, die auch anderen sagen, Mensch, da kann ich mich einbringen, da kann ich helfen, da kann ich mein Wissen den Müttern weitergeben, damit die richtig reagieren, wenn ihr Kind eben traumatisiert.
Genau, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Ist einfach wirklich das große Thema bei der Bildung, auch finde ich, als Prämisse sozusagen, worum geht es da vielleicht eigentlich? Nora hatte mich ja auch eben gefragt nach politischen Vorschlägen. Ich kann die natürlich nicht bringen, weil ich eben eine Privatperson bin und ich eben nicht in der Politik bin. Was ich aber meinte, und das passt zu dem, was Peter gerade sagte, es im Gespräch zu halten und zu erkennen, dass wir akzeptieren müssen. Also die Frage ist ja, wie lange schlagen wir uns jetzt noch damit rum, dagegen zu sein, wie es wirklich ist und immer noch zu glauben, es würde vorbeigehen. Ich kann das dann immer nur so philosophisch sagen. Wenn wir da ankommen, wo wir sagen, wir sind eine Gesellschaft mit ganz vielen Menschen, die in dieser Form Hilfe zur Selbsthilfe brauchen. Und viele sagen ja dann, ja, aber bei mir im Kiez wohnen auch ganz viele, die brauchen doch auch alle, die kriegen keine Psychotherapie und die können dieses und jenes nicht machen. Das sind ja die Argumente, die wir alle auch täglich lesen. Ich nehme die auch mit Mitgefühl auf und sage, ja, und nicht mal aber. Und es gibt dann auch noch die, die die Hilfe brauchen, um sich selber in ihren Gesellschaften zu... Es ist nicht mehr wegzudenken, dass wir all diese Probleme haben und dass wir die alle lösen müssen. Das ist, was ich meine und was wir auch politisch unterstützen müssen. Es sind nicht Sonderthemen, über die man jetzt mal saisonhaft spricht, sondern das sind die Themen unserer Zeit. Das ist auch der Klimawandel, der dazu führt, dass dieses Thema immer größer und immer größer wird. Wann ist es uns wichtig, dass die Leute vielleicht auch zu Hause bleiben wollen und bei sich was zu essen haben und ihrem Dach und in ihrer Gemeinschaft und in ihrer Schule die ganzen Kinder, die einfach losgehen von einem Tag auf den anderen, ihre Freunde verlieren, ihr normales, gewohntes Umfeld und irgendwo am anderen Ende der Welt, wo man eine Sprache spricht, die sie sprechen, etc., etc. Das muss doch uns im Herzen berühren und uns muss klar sein, dass es nicht eine Sache von ein paar Wochen ist jetzt und auch nicht von ein paar Jahren. Das ist die Gesellschaft jetzt.
Das ist ein Dauerzustand. Menschen sind immer schon geflohen. Das wird sich auch niemals ändern. Jetzt gerade kulminieren einfach unheimlich viele verschiedene Baustellen, Brandherde und so weiter und so fort. Und man hat das Gefühl, irgendwie schlimmer kann es ja eigentlich fast nicht mehr werden.
Doch.
Kann es natürlich.
Das finde ich das Schlimmste daran, total.
Kann es aber. Ja. Also das meinte ich mit Prozess, dass man nicht vielleicht hier mal überlegt, wie es sein kann oder da oder auch mal hilft, ne, ob monetär oder wie auch immer, sondern dass wir diese Dinge akzeptieren und irgendwie in unsere DNA kriegen und reinmassieren in unser Herz und Leben und dass wir das begreifen als unsere gesellschaftliche, menschliche Aufgabe.
Genau. Wir müssen das ja einpflegen und das wären auch die Wahlkampfreden, die ich jetzt gerne hören würde, weltweit wie bei mir zu Hause, wo man mir sagt, wir nehmen dieses Thema ernst, uns ist klar, dass das Teil von uns ist und wir haben Zeit und Raum dafür, darüber Gespräche zu führen und eine wachstumsorientierte Gesellschaft nicht immer an die erste Stelle zu stellen, sondern eine wachstumsherausgeforderte Gesellschaft zu begleiten dabei, wie sie diese Themen miteinander regelt zum Beispiel. Und das muss in die Programme. Das kann nicht was sein, womit wir uns kurz vor Weihnachten beschäftigen, Mann. Das muss in unser tägliches Miteinander, das muss in unsere Programme, es muss in unsere Finanzierungen, damit wir gemeinsam hier weiterleben können, weil es nämlich, wie du ja auch gesagt hast, habe ich ja dich nicht berichtigen wollen, aber natürlich kann es noch schlimmer werden. Die Frage ist jetzt echt nur noch, wie wir das begleiten und was wir noch daraus machen. Ich habe totalen Anspruch an die Menschheit und glaube das auch, dass uns für all diese Fragen der Zeit Dinge einfallen, aber nicht aus Angst, sondern aus Entscheidungskraft und aus nach vorne gucken und es annehmen, als das ist es jetzt.
Und die Herausforderungen dann tatsächlich auch umsetzen. Also das Thema Klima nehme ich jetzt mal auf und gucke weit über Deutschland hinaus.
Ja.
Das ist eine weltweite Herausforderung und der UNHCR stellt sich dieser Herausforderung durch eigene Programme in den Ländern, in denen eben Flüchtlinge untergebracht sind, Schutz bekommen, dass sie beispielsweise andere Materialien zum Kochen nehmen. Also das sind kleine Bausteine, die aber eine große Wirkung haben. Wir haben viele Aspekte von Bildung besprochen und das habt ihr beide ja auch gesagt, das ist schon wichtig, das nicht zu reduzieren auf den Bleistift und das Blatt Papier, was zur Verfügung gestellt wird, sondern da gibt's viel mehr. Man spricht ja vom lebenslangen Lernen. Das gilt. Da ist egal, ob man Kind und Jugendlicher ist oder ob man erwachsener oder älterer Mensch ist. Alle können einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Bildungsthema wirklich eines ist, was am Ende dazu führt, dass viele von denen, und sehr viele wollen, dass viele von den Menschen, die auf der Flucht sind, sagen, jetzt habe ich die Möglichkeit, mein Leben selber zu gestalten, selber in die Hand zu nehmen. Ich bin befähigt worden, mir wurden die Werkzeuge mit an die Hand gegeben. Und das, finde ich, ist ein großartiges Fazit vom Thema Bildung und tatsächlich der Umsetzung. Lass mich zum Schluss noch mal auf einen Begriff kommen, den ihr beide schon auch besprochen habt. Heimat. Das ist ja für jemanden, wenn ich sage, niemand flieht freiwillig, dann sagt er das, weil er seine Heimat nicht verlassen. Man muss es sich nur mal für uns vorstellen. Wir müssten jetzt in 10 Minuten hier aufbrechen. Ja. Was letztlich ist für dich Heimat?
Ich bin ja jetzt unheimlich viel unterwegs in meinem Leben. Ich bin auch als Person immer privat sehr viel unterwegs gewesen mit der Familie. Innerhalb Deutschlands, auch im Ausland gewesen. Und was ist denn aber übrig für mich geblieben zu dieser Frage, ist immer wieder das, was ich wiedererkenne, ist natürlich Heimat. Das, wo ich das Gefühl habe, dass ich verstehe und verstanden werde. Ich glaube, Zugehörigkeit ist der Aspekt. Das heißt, man kann auch eine neue Heimat finden, wenn man Hilfe dabei bekommt, wie das geht. Und dass man die Dinge dort vor Ort eben auch wiedererkennt. Womit ich jetzt, ohne dass ich das wollte, wieder zu dem Thema gekommen bin, kriege ich beigebracht, wie man hier schreibt, kriege ich beigebracht, wie man hier miteinander spricht, kriege ich beigebracht, was auf den Schildern steht, kann ich die lesen, kann ich mir was zu essen kaufen, kann ich teilnehmen an den Verträgen. Also ich glaube, Heimat ist da, wo ich was verstehe von dem, was da läuft, wenn ich es mal so ganz ungewöhnlich versuche zu beantworten. Es ist natürlich auch was, was ich natürlich bewahre in Traditionen oder Wünschen für eine Zukunft. Auch Tradition berichtet sich nicht nur nach hinten. Das hat schon auch was mit Zukunft zu tun und mit Gegenwart. Eben, wie möchte ich in einer Welt leben? Und da, wo ich das mitgestalten kann, kann Heimat werden. So. Und ich finde, das ist zumindest mal die Möglichkeit von Heimat. Für mich persönlich ist Heimat als jemand, der viel unterwegs ist, immer da, wo ich, ja, heute würde man wohl sagen, andocken kann. Ja, also dank der Welt, die wir haben, kann ich telefonieren oder sowas. Aber für mich sind die Menschen wichtig. Wenn du mich ganz persönlich fragst, dann sind für mich Menschen wichtig, die die Melodie meines Herzens kennen.
Es ist wunderbar.
Dir auch das mal vorsingen können, wenn du es selber vergessen hast. Kommt ja auch schon mal vor.
Genau.
Vielleicht Menschen, die einen eben auffangen und kennen. Also können wir das wohl offensichtlich auch alle füreinander sein.
Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Wir können alle füreinander das sein. Und das gilt eben auch für die Millionen Menschen, ja, die ihre Heimat verlassen müssen, um eine neue, in Schutz und Sicherheit, eine neue Heimat für sich zu finden. Dabei, dich an unserer Seite zu haben, dafür sind wir sehr, sehr dankbar als UNO-Flüchtlingshilfe. Du und viele andere, ja, sagen, das hilft sicher,
genau,
was der UNHCR macht, was die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt. Das ist gerade in diesen Zeiten, wo die Diskussion, wir haben es ja angesprochen, mehr ins Populistische geht als faktenbasiert ist, unheimlich wichtig. Und dafür ganz herzlichen Dank, Valerie Niehaus.
Dankeschön. Danke für das Gespräch mit euch und auch danke für meine Möglichkeit, da mitzumachen. Das kann ich ja auch, weil ihr es eben so anbietet und offeriert. Also das ist sehr angenehm. Danke.
Dieses erste Treffen, zwar virtuell, aber da ist so viel Herzblut rüber geschwappt nach Köln. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Ich hätte große Lust, noch viel weiter zu quatschen und auch dieses Klimawandel-Thema, Bildung, Klimawandel und so weiter noch aufzugreifen. Ja. Maybe another time.
Ja, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Danke, Nora. Schön.
Ganz herzlichen Dank.
Tschüss. Tschüss.